Thomas, erzähl uns doch mal ein bisschen was von deiner Anreise gestern. Die scheint ja sehr abenteuerlich gewesen zu sein. Und so Bahnbashing funktioniert auch im Podcast bestimmt ganz gut.
Ja, man tappt in die Falle, dass man die Bahn bashen würde. Ich mag ja die Bahn, weil ich bewege mich innerhalb Deutschlands quasi nur noch mit der Bahn. Aber in der Tat, das Äquivalent entsprach genau einem Flug von Frankfurt nach Singapur, also 11 Stunden. Das Lustige war ja wirklich, wenn man dann akzeptierte die Situation, die Maschine war halt einfach kaputt. Und dann steht 4 Stunden und jetzt wird's lustig, irgendwo von Nauen. Und der Ort heißt Kotzen. Und das war einfach nur mega, ja. Es war mega. Und ich war dann in der Tat um 0:30 Uhr, war ich dann in Spandau, da war der Zug dann, der abgeschleppt wurde, zu Ende. Und dann immer so ein Uber und lernt wieder als Provinzjunge, boah, von Spandau nach Mitte ist auch nachts, wenn kein Verkehr ist, dauert über eine halbe Stunde. Und das fand ich interessant. Also ich habe das wissenschaftlich begleitet, das ganze Thema, und gebe jedem die Empfehlung, egal was ihr macht mit der Bahn, ladet mindestens 2 oder 3 Netflix-Filme runter oder Prime, dann habt ihr was zu tun.
Also ich hatte 2 Stunden Verspätung von Essen nach Berlin. Aber das Bordrestaurant oder Speisewagen hat funktioniert. Das finde ich immer.
Ja, das macht schon viel
Alles
aus.
andere ist ja
Das ist die
egal.
halbe
Ne?
Miete.
Und noch besser, wir wurden dann aufgefordert, ins Bistro oder Dings zu gehen. Und es gab alles dann kostenlos. Getränke und Essen, aber kein Alkohol. Das haben sie geschlossen. Und
Ja,
dann hast du dann gemerkt,
wahrscheinlich.
dass in so ein
Aus
paar. Genau,
Deeskalationsgründen wollten
richtig, ja,
sie nicht,
genau.
dass ihr dann auch
Genau,
noch
genau,
trinkt.
genau. Aber nochmal, komm, die haben sich wirklich sehr bemüht. In dem Moment, wo klar ist, es geht nichts, hat er der letzte Business-Kasper da vorne wieder gemeint, der ist doch nicht so wichtig, wie er sich
Ja.
hat es akzeptiert. Sein Los getragen im
Okay.
Dunkeln bei Kotzen.
Ja, ich sag mal, das, was ausfallen kann, ist ja überhaupt kein Problem, ne? Also das passiert halt, das ist immer noch
Und man kann dann um
Technik.
0:45 Uhr im Uber, kann man dann nämlich seine Reise, seine Reklamationsnummer schon klack, klack, klack
Ach so,
machen.
okay.
Und mit einem Hinweis für die Bahn, liebe Bahnkollegen, lasst doch mal diesen Scheiß sein. Ich muss jedes Mal meine IBAN eingeben, die ich natürlich nicht im Kopf habe. Muss immer wieder gucken. Also das heißt, die Bahn-App ist total klasse. Die Rückerstattung ist fantastisch, aber bis auf diese Scheiß-Kontonummer, das müsst ihr anders lösen, Freunde.
Willkommen bei Die Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast. Mit Thomas Bayerle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich.
So, lieber Hausmeister, schön, dass ihr da seid, denn ich habe eine steile These mitgebracht. Die steile These heute in der ersten Folge des Jahres 2026 lautet: 2026 werden die Zinsen weiter steigen. Meine Herren, was macht das mit euch?
Also für unsere Hörer, Zinsprognosen sind bei Thomas und mir schon so,
Da habe ich was mitgebracht.
das tut weh.
Aber dass es zum dritten Mal ist, wird es ja diesmal gut ausgehen, Andreas.
Aller guten Dinge sind drei, legen wir einfach mal los, ne? Zinsen werden steigen, ja, aber eben nicht vom Kapitalmarkt, sondern weil Trump das so will, ja.
Ja, er will ja das Gegenteil.
Andersrum, Andreas, andersrum. Nee, also
Aber wahrscheinlich könnten sie deswegen steigen, weil er das Gegenteil will,
wir
ja.
schießen es klar raus. Also Prognose, EZB hat ja Anfang Februar wieder die Entscheidung und da wird stabil bleiben, dem Bereich. Und der Herr Trump hat ja die Woche vorher mit Herrn Powell, hatten ja eingeladen auch, ja, und da fahren schon die Kunden und die Zinsen werden aus USA, Leitzins auf dem Marktausschuss werden leicht zurückgehen.
Ja?
Ja, 26, ob es 0,25, 50, weiß ich nicht, aber die Trumpsche ich in viermal ein paar Präsidentendoktrinen setze ich auch im Kapitalmarkt durch.
Aber habt ihr das Gefühl, dass die EZB sich da wirklich an der Fed irgendwie orientieren wird? Ich kann es mir kaum vorstellen.
Ja, nicht orientieren, aber ich meine, die sind nicht unabhängig voneinander. Ne?
Ja,
Also
das ist klar. Ja.
und diese amerikanischen Kapriolen, also würd nicht sagen, dass wir jetzt eine Zinsprognose auf Basis der europäischen Wirtschaftsleistung machen, sondern wir machen die auf Basis geopolitischer Wahrscheinlichkeiten.
Und wir sind ja so kopflastig, wir drei hier. Und die EZB gibt ja nie Zinsprognose raus. Das ist ja nur unser Gefasel oder
Ja,
Analystengefasel,
genau.
im
Ja.
positiven, wertschätzenden Sinn natürlich. Das ist in den USA anders. Auf dem Marktausschuss gibt ja eine Bandbreite vor, knallhart. Und die EZB entscheidet zwar auch, aber sagt nicht im Vorfeld, wir gehen hoch oder runter.
Da sind wir bei einem super Thema, Zinsprognosen. Seid ihr gut vorbereitet? Ich werde nämlich jetzt die Zinsprognosen der letzten beiden Zinsfolgen der Hausmeister vortragen. Die Folge 23 aus dem wunderbaren Jahr 2022, ihr erinnert euch, Pandemie war gerade vorbei, wir konnten uns alle wieder drücken, die Hand geben. Der Mythos damals lautete, die Zinswende killt die Immobilienmärkte. Daran kann man schon ablesen, Zinswende. Da ging's los. Professor Dr. Thomas Bayerle, damals bei Catella und an der Hochschule Biberach, direkt zu Beginn zum Thema Zinswende killt die Immobilienmärkte. Nein, nein, nein. Die Einschätzung von Andreas Schulten kurz danach. Die Zinsen sind das dünne Eis, das Investoren betreten haben. Das fand ich gut. Aber deine Einschätzung, Thomas, dass die Zinswende die Immobilienmärkte killen könnte, wie würdest du die im Nachhinein so bewerten?
Ich brauche Belege, Beweise. Ich werde das nochmal anhören auf der Rückfahrt heute beim Zug. Aber ja, lag halt gnadenlos daneben. Ne?
Absolut. Also man könnte ja im Nachhinein, wir sind jetzt halt so knappe 4 Jahre danach, schon behaupten, dass die Zinswende etwas gemacht hat mit den Immobilienmärkten. Also die Entwicklung danach war leicht rückläufig, um es mal positiv auszudrücken.
Ja. Wobei viel schlimmer ist die Tatsache, ich habe ja auch meine Krawattenwette auf der Expo krachen verloren. Also vielleicht müsste ich auch mal in mich gehen und sagen, Thomas, sei bei Prognosen ein bisschen vorsichtig zukünftig.
Deswegen machen wir heute die Zinsprognose für 2026. Genau.
So, dann hatten wir noch die Folge 46. Das war im Herbst 2024, kam im November raus. Ich glaube, wir haben etwas davor aufgezeichnet, vermutlich im September. Damals gab es 2 Senkungsschritte davor, einmal auf 3,4%. Bei der Aufzeichnung waren es noch 3,6%. Also es ging schon leicht runter. Und der Mythos damals lautete, die Zinsen werden drastisch sinken. Einschätzung Professor Dr. Thomas Beierle, ich trage vor. Wenn sich die Aggregatzustände nicht verändern, werden wir keine weiteren Zinssenkungen bis Januar 2025 sehen. Das ist nicht falsch gewesen, Thomas. Die Zinssenkung gab es nämlich erst im Februar 2025. Da hast du um einige Tage richtig gelegen. Dann ging es dann aber wirklich, also zum Teil drastisch runter. Es ging auf 2,9% im Februar und dann schlussendlich, wir sind jetzt Juni 25, ging es ja auf 2,15%. Also wir können festhalten, die Prognosen waren nicht perfekt. Aber welche Prognosen sind das schon? Wollt ihr nochmal eure Anfangsprognose für dieses Jahr, ob die Zinsen weiter steigen werden oder sinken? Wollt ihr sie nochmal überdenken jetzt?
Prognose 2026, ECB bleibe ich dabei. Die wird sich seitwärts bewegen. Da gibt es keine signifikante Zinsveränderung. In den USA wird sie runtergehen.
0,25, 0,50. Gut, Andreas, willst du noch irgendwas sagen?
Ich schließe mich meistens Thomas an, weil er einfach schneller denken kann als ich. Ich überlege mal geopolitisch, also wir sind ja einigermaßen aktuell, was jetzt gerade im Iran passiert. Ne? Also ich bleibe dabei, dass die Zinsen einfach nicht mehr einer ökonomischen Wahrscheinlichkeit folgen, sondern wirklich diesen geopolitischen Kräfteverschiebungen, die wir im Moment erleben. Ne?
Ich bin ja aus dem Urlaub zurückgekommen und habe da mal den DAX mir angeschaut, was da los ist. Und weil du es gerade sagst, Geopolitik, erklär mal einem Menschen auf der Straße, warum das der DAX durch die Decke geht.
Ja,
und, also Gold verstehen wir ja alle. Mit deiner Geopolitik. Ich bin ja bei dir im Prinzip, ja. Das, also ich glaube, vielleicht sind wir zu sehr fokussiert worden, in den letzten 20, 30 Jahre, auf diese Kennziffern. Die haben wir mal gelernt, im Lehrbuch, keine Frage. Aber Iran, Israel, die ganzen Geschichten, wie kann man sowas noch erklären?
Also gerade bei geopolitischen Unsicherheiten leidet doch immer der Leitindex. Und dann jetzt plötzlich geht es nach oben und wir kriegen Rekorde. Es ist ja nicht mal so, dass die wirtschaftlichen Prognosen in Deutschland besonders gut sind, ne? Naja, gut. Ich habe, gut für euch, eine Person gefragt, die bei Zinsprognosen häufiger richtig lag als ihr. Es könnten viele Personen sein, aber ich habe eine spezielle Person.
Zähl uns nicht. Ich weiß, was ist.
Wer denn?
Der Mann, der Professor, der mit seinem Sohn wandern war in Neuseeland. Und exakt. Hat Instagram entdeckt dadurch nebenbei.
Ja, kann man auch mal sagen. Ja, das genau. Stimmt. Professor Dr. Tobias Just von der IRAP sei an der Stelle lieb gegrüßt. Ich habe ihn natürlich ganz, also wie man Akademiker fragt, per WhatsApp gefragt, sag mal, Professor Just, kannst du mal dein Orakel anschieben? Und dann schreibt er, nun ja, eigentlich ist das Inflationsziel in Deutschland ja quasi erreicht. Die paar Basispunkte über dem Inflationsziel kümmern niemanden mehr, aber der Markt preist mehr Unsicherheit ein. Das zeigt ja gerade der jüngste Neuanstieg. Es wird offenbar nicht mit rückläufigen Zinsen gerechnet. Er spricht hier von Hypothekenzinsen, ne? Das ist nochmal ganz wichtig. Wir sind jetzt ungefähr bei 3,84% so. Ne? Tue ich auch nicht, vor allem an dem für Immobilienmärkte wichtigen langen Ende. Angesichts des Fiskalpakets wäre das aktuell zusätzlich gefährlich. Und er schreibt weiter in der typischen Tobias-Justschen Art. Aber hey, wenn an einem Tag Diktatoren entführt werden, am nächsten Tag über die Annexion Griechenlands, Grönlands, Verzeihung, da bin ich schon einen Schritt weiter. Grönlands, ich glaube, Griechenland hat kein Öl. Deswegen ist Griechenland nicht so gefährdet wie Grönland. Und damit das Ende der NATO philosophiert wird, ist da so viel Unsicherheit einzupreisen, dass das theoretisch dann aufgelöst werden könnte, wenn es geopolitische Ruhe gäbe.
Danke, Tobias. Genau so.
So müssen wir mal reden, wir zwei, ne?
Ja.
Also, man kann sagen, eine Zinsprognose ist in diesem Jahr vermutlich noch schwerer als 2024.
Also, ich will jetzt mal lernen, wie Tobias just redet. Komm, jetzt sag mal, aber hey, ne? Sag mal, aber hey.
Ach, Kinas, Kinas. Sag doch immer gerne, ja. Also, ich lache mich wirklich tot, wertschätzen gemeint, lieber Tobias, ja. Ich glaube, er wurde gezwungen von seinem Kader, dass er auf Instagram aktiv werden muss und man merkt einfach, ich glaube, er hat Spaß entwickelt, aber am Anfang war es doch ein zäher Prozess bei ihm, ja. Das macht ja jeder, bis er mal entdeckt hat, wie das funktioniert irgendwo. Was ist eine Story, was ist ein Reel? Und er macht es gut, aber man merkt einfach, das ist ein neuer Tobias, den wir kennen. Ja.
Jetzt muss ich aber schon grinsen, ne? Hm? Da verschränkst du deine Arme und sagst, also das kann man doch ganz leicht lernen. Ne? Also guck doch nur, wie Thomas Bayerle das Ganze macht. Und dann ist alles in Butter.
Ja. Das bringt aber nichts, wenn die Zinsprognosen nicht richtig sind bei mir.
Einfach Vorbilder nehmen. So, schauen wir mal, was die anderen sagen. Ich habe mir die KfW-Konjunktur oder den KfW-Konjunkturkompass mal angeschaut. Da ging es um die Inflationsprognose. Was ja Inflation vielleicht für alle, die nicht so stark mit dem Zinsthema vertraut sind wie ihr. Inflation ist einfach ein wichtiger Indikator, ja. Wenn die Inflation.
Danke, Andy.
Wenn die Inflation zu hoch ist, dann werden die Zinsen angepasst, beziehungsweise reduziert, you name it.
Das war jetzt wieder so ein Insta-Spruch, gell? Ein wichtiger Indikator, yo, Bro, ja.
Was? Nee, ich fand Andy, das bitte. Sogar überraschend eloquent für meine Verhältnisse. Also die KfW-Konjunkturprognose, Inflationsprognose für 2026 bleiben unverändert bei 2,0% Deutschland und 1,9% im Euroraum. Das heißt, mit Blick auf die Inflation können wir eigentlich keine Zinsanpassungen erwarten. Hat ja Tobias Durst auch geschrieben.
Und Tobias,
Thomas Bayerle hat es natürlich auch vorher gesagt.
Genau, richtig, ja.
Nehmen wir mal an, es kommt zum Bruch der NATO. Wie würde sich das denn auswirken?
Die Kurse, Aktienkurse der Verteidigungsunternehmen, Kriegsproduzenten werden steigen ohne Ende. Gold geht durch die Decke. Also von daher kann man das relativ zyklisch einfach nachvollziehen.
Was ja, aber man würde jetzt gerade denken, dass der DAX auch wieder Rekordwerte erreicht.
Ja, ja, ich sage ja.
Und offenbar ist das ja auch.
Wir kommen aus so ein bisschen der alten Logik, dass eine mit dem anderen immer korreliert. Und du hast ja Geopolitik angesprochen im Prinzip, ja. Wir kommen ja noch aus Kriegssituationen, die sind jetzt nicht mehr 40 Jahre lang, Gott sei Dank, ja. Aber der eine Diktator wird entführt, auf einmal steigt der amerikanische Chevron-Aktienkurs, weil der Kapitän mal sagt, die kriegen billiges Geld. Gleichzeitig ist die Börse Kuba, Zitat, runtergefallen, weil die kein subventioniertes Rohöl mehr bekommen. Also es hängt alles mit dem Schuss zusammen, deswegen ich bin da ein bisschen mit Demut behaftet. Wir tun immer so, als könnte man die Welt erklären mit A und B gibt C, das ist halt immer weniger der Fall. Und trotzdem funktioniert so ein Markt ja auch in dem Bereich, ja. Auch wenn man manchmal schwierig sind. Ich meine, anekdotisch jetzt gar nicht mal böse, aber es werden halt so viele Menschen aus der Automobilindustrie entlassen im Moment, ja. Mhm. Und du merkst an Aktienkursen der Unternehmen selbst, aber dafür andere Branchen profitieren davon wieder. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man manchmal auch ein bisschen unser Horizont erweitern sollte, mhm. ohne erklären zu können, warum so ist nebenbei.
Ich überlege auch gerade, Bruch der NATO an welcher Stelle. Ne? Also ich würde mal schätzen, wenn jetzt einfach Trump Grönland okkupiert, dann ist das noch nicht der Bruch der NATO, nur weil Dänemark das sagt. Dann werden die Europäer wieder sagen, ja, dann müssen wir nochmal drüber reden und dann gucken wir weiter. Ne?
Das muss man, das ist ein sehr schwer, so wie Merz das schon zu über das Maduro-Thema gesagt hat. Ja, also, das ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema, das muss man jetzt genau prüfen.
Genau, also Bruch der NATO an welcher Stelle? Also da gucke ich eher nochmal wieder auf die Ukraine. Ne? Also das ist die Frage immer wieder, wie geht es da jetzt weiter? Wo wir uns aber auch dran gewöhnt haben, das geht halt weiter und weiter und es weiter.
Ne? Auch durchaus Prognosen, Stichwort Lettland, Litauen, dass Russland dort übertritt und die anderen NATO-Staaten sagen, ja gut, das ist ja jetzt noch kein NATO-Angriff.
Also ich sag mal immer wieder die Frage, ne, wir gucken immer hier auf Europa, Atlantik und solche Dinge, immer wieder die Frage, was passiert irgendwann in China und Taiwan? Wenn wir einfach keine Produkte mehr kriegen, was meinst du, was dann mit unserem Zins passiert?
Ja, aber lasst uns mal, ich meine, wir sind ja ein Immobilienpodcast, wir reden ja hier für Immobilienprofis, aber durchaus auch für Leute, die sich Privatimmobilien kaufen würden. Wir haben jetzt, ich habe es gesagt, ungefähr einen Hypothekenzins gerade, ich sag mal je nach Bonität natürlich 3,8-4%. Meint ihr, das bleibt stabil oder geht's in den nächsten Monaten nach oben? aufgrund der Unsicherheiten.
Nee, es bleibt stabil, ehrlicherweise. Aber da sind wir wieder bei der alten Denke. Vor dem Hintergrund, dann kaufen die sich ihr Häuschen, machen 10 Jahre eine Finanzierung, dann prolongieren sie nochmal, ein bisschen rumzocken, alles keine Frage. Da hat das Risiko intrinsisch ja schon massiv zugenommen, in den letzten 20, 30 Jahren, wenn man ehrlich ist.
Ja.
Jobwechsel, Arbeitsplatz, also alles gar nicht mal so negativ zum Prinzip. Das heißt, die Entscheidungsparameter, wir fokussieren es auf den Zins, 3,85 ist gut, könnt ihr einlocken, habt 10 Jahre Ruhe. Das korreliert ja immer weniger mit den Lebensläufen von Menschen, von Gesellschaften irgendwo, ja. Also von daher, ich glaube, wir müssen wirklich lernen, dass wir entweder mehr Variablen reinpacken, die Funktion, oder vielleicht den Wert einer einzelnen Prognose echt kritisch hinterfragen.
Du hast gerade wieder so im Nebensatz gesagt, die Unsicherheiten haben zugenommen gegenüber von vor 20 oder 30 Jahren. Das war nach der deutschen Wiedervereinigung, das war, als es Deutschland richtig schlecht ging und so weiter. Die Risiken waren damals ökonomisch viel, viel höher, würde ich sagen, als heute. Ich meine, klar gucken wir auf die Autoindustrie, aber alle großen Autounternehmen haben ihre Modelle, die jetzt im Herbst wieder neu reinkommen. Ich habe irgendwann jetzt so ein, ich weiß gar nicht mehr, wer der Autor war, Triggerpunkte heißt das. Kennt ihr das Buch? Ja. Also diese medialen, wir haben eine gespaltene Gesellschaft, heute ist alles viel riskanter als früher. Das stimmt einfach nicht, ne? Also von daher sage ich, gerade wenn es um Zinsprognosen geht, erstmal wahrscheinlich wenig Bewegung, aber das haben wir halt.
Das haben wir immer gedacht.
Das haben wir immer gedacht. Mist, so geht es eben auch nicht.
Ne? Also wenn ihr das auch prognostiziert, dass wenig Zinsbewegung geben wird, dann würde ich denken, es gibt viel.
Okay, da gibt es ja den
aber, Müller-Index. Vielleicht mal eine andere Frage. Ja genau, dieser Dirk Müller, Mr. DAX. Eine andere Frage. Würdet ihr denn Privatanlegern aktuell empfehlen, in Immobilien zu investieren? Also ist das aus eurer Sicht eine gute Zeit? Nehmen wir mal jetzt das klassische Eigentumswohnung, Mehrfamilienhaus als Kapitalanlage. Ist das jetzt eine gute Zeit? Die Preise sind nämlich gar nicht so sehr eingebrochen, wie man das eigentlich erwartet hätte, angesichts der anderen Finanzierungssituation.
Also ich muss halt immer die große Frage stellen, was ist das Motiv? Will ich Geld investieren, damit ich meine Ruhe habe, in Anführungsstrichen?
Ja.
Oder Gegenthese, gehe ich halt eher aufs Geld mein Konto und hangel mich von Jahr zu Jahr mit 1,7 oder 1,6% einfach weiter.
Und im Privatsektor, Andy, da hast du ganz andere Motive. Ne? Also dann hast du ja nicht nur die Kapitalmarktmotive. Würden wir jetzt Versicherungen und Spezialfonds empfehlen, Immobilien überzugewichten? Nein. Klar.
Okay.
Also ganz, ganz klares Nein, deswegen von uns beiden jetzt.
Aber auch Nutzungsarten übergreifend? Oder würdet ihr sagen, Wohnen geht, Projektentwicklung, Neubau ist super, aber
Taktisch, strategisch war, glaube ich, unsere weitere Geschichte. Taktisch, natürlich kann man über- und untergewichten im Prinzip. Nochmal, wir kommen aus einer Situation, Nullzinsumfeld 15, wo wir uns eingedeckt haben mit dem ganzen Zeugs bis 2021. Klar. Von daher wird allein nominal irgendwas passieren. Die Frage ist immer, und da bin ich halt eher doch ein bisschen Freund von, stimmen die Geschichten noch irgendwo? Logistikgeschichte stimmen, die Wohnungsgeschichte stimmen. Ja, es gibt immer Ausnahmen diesbezüglich, aber auf der anderen Seite ist immer Opfer unserer eigenen Prognosen geworden, diese ganze ESG-Geschichte der letzten 5, 6 Jahre. Ja, wertschätzend zwar gemeint, aber wenn du heute einen Mieter fragst, was will er? Will er grünen Strom oder will er eine stabile Miete? Dann wird das Thema ESG aber an letzter Stelle erstmal sagen, der hat andere ökonomische Zwänge mittlerweile. Ja.
Ich glaube, also angesichts des Zinsniveaus, was halt auch überhaupt nicht nachgegeben hat, sind die Preise, ja, also auch auf Portfolioebene. Das heißt, dieser Spread zum risikolosen Investment, Geldmarktfonds, Staatsanleihen, ihr kennt das ganze Spiel, der ist ja wahnsinnig gering geworden. Ja? Also du kriegst auf Tagesgeld, kriegst du heute auch schon deine 1,7% oder sowas. Auf Immobilieninvestments kriegst du 3, aber das
Risiko ist schon höher. Also ein bisschen intern ausgeplaudert, wenn man so mit den Nachbarn spricht und die lassen nach dem 6. Bier vor Weihnachten, lassen sie mal raus, dass sie mittlerweile 10 verschiedene Konten haben, weil die Einlagensicherung bei 100.000 endet, ja. Also ich mache jetzt ja keine blöden Witze draus, ja. Also 10 Konten, ich glaube, es hakt hier. Aber auf der anderen Seite von der Motivlage hangeln die sich wirklich von Tages- und Anlagegeld über Jahre hin, weil sie es nicht unbedingt brauchen. Für Immobilienzitat ist er jetzt auch schon zu alt, mit Anfang 50, bis er bis mal durch ist, vorbei. Verschulden wollen sie auch nicht mehr, ja. Also das heißt, wir haben es auch mit einem ganz anderen Liquiditätsblase auf einmal zu tun, global betrachtet. Und deswegen, deine Frage war ja, würde ich jemandem empfehlen, Immobilie zu kaufen? Wenn er reinzieht, auf jeden Fall, aus Anlagegesichtspunkten würde ich mir zweimal überlegen, ob ich mit 1,7% auf 1, 2, 3 Jahre nicht zufriedener bin, zufrieden Anführungsstichlein, denn ob es Vergesellschaftung Berlin bis hin zum Thema ESG-Umbau, Neubau gibt es kaum, also da spielen halt Motive, da kann man schon zur Aussage tendieren, Immobilien rechnen sich nicht im Asset-Klassenvergleich, also Geld mein Konto, Aktien beispielsweise oder gar Gold, ja.
Dann stelle ich mal die Gretchenfrage, kommen wir in diesem Jahr so aus der Krise raus, mit diesen ganzen Vorzeichen, die ja alles andere als positiv sind?
Du meinst aus der Immobilienkrise?
Ja.
Nein. Ne? Okay. Wir haben auch keine Immobilienkrise. Ne? Also wir haben sie schon, ich sag mal, gefühlt seit 2-3 Jahren nicht. Also die Krise war tatsächlich der große Zinswandel und eben dieses wirklich komplette Einbrechen der großen Investments. Ne? Wir sind jetzt auf einem, weißt du das Investmentvolumen letztes Jahr? Ich weiß es eigentlich gar nicht, weil ich wieder zu lange unterwegs war.
Zu 2021 bezogen, liegt man bei -70% immer noch, ja?
Ja.
Und es hält sich halt wie Blei, ehrlicherweise. Und der Hinweis ist ja, nochmal, man muss es immer auch selbstkritisch sehen, dieses Duschen, aber nicht nass werden, ist ja genau die Situation. Wir, also gerade die Analysten, ich darf hier so ein bisschen aus der Distanz gerne kommentieren, gar nicht gässig gemeint, sondern real, sagen ja, Bodenbildung, das ganze Zeugs kennen wir aber zu dem Thema gehört auch immer jemand, der mit dem Abschlag verkaufen musste. Und ich sage jetzt nicht Fire Sales oder NPL, sondern wenn ein Markt sich erholen soll, da muss es jemand geben, der günstig investiert. Und da kaum gebaut wird, das ist ja genau die Blase in Anführungsstrichlern. Wir haben Objekte, die werden immer älter und werden auf dem Papier, verändern sie ihren Wert nicht nach unten. Und das ist halt fragwürdig, offen gesprochen.
Mhm. Lass uns mal Investments überlegen, die anders wetten. Die wetten, da kommt jetzt wieder was. Ne? Also ich fand das ja interessant, hier die Benko-Geschichten in Berlin. Das Hertie-Areal direkt am Breitscheidplatz hat ja jetzt ein österreichisches Familienunternehmen Strumpf gekauft. Ne? Wo ich dann sage, ah ja, das ist ja jetzt interessant. Ne? Also die wetten auf die Zukunft. Ne? Und ich weiß noch, früher war das ja hier, ne, bevor dieser ganze Wohnungsmarkt in Deutschland aktiv wurde, das waren ja auch hier Hudson und so weiter, also die ganzen Private Equity Akteure aus Amerika, die haben gesagt, wir wetten, dass es in Deutschland jetzt nach oben geht und dass wir Immobilien Milliarden verdienen können. Ne? Und da habe ich damals auch gesagt, hä? Das kapiere ich nicht so ganz. Also deswegen ist die Frage, was tun einige Akteure und kann man deren Gedanken eigentlich folgen? Lass uns mal überlegen, ob es noch ähnliche Investments gibt, die so stark in die Zukunft gerade gehen und wo man denkt, na, die wetten eben auf niedriger Zins, Wertanstieg und es geht wieder weiter. Aber viele fallen mir da nicht ein. Ne?
Man kann pauschal nur sagen, das ganze Wohnungsthema wird ja immer mit dieser Story erklärt. Und ich meine jetzt auch wieder ganz offen, privat auch. Ich habe ja so im Herbst da kokettiert von wegen, oh Gott, die Tochter braucht da unbedingt ein bezahlbares Zimmer und so, wunderbar. Ergebnis war wertschätzend für unsere Community, muss man auch mal ganz klar sagen. Es gab ein paar Angebote für Mikro-Apartments für Herrn Bayerle, für seine Tochter. Und dann macht man sich halt doch mal einen Spaß und denkt, ja, 6.500 Quadratmeter ist schon stramm. Die Verwaltungsgebühr, also ich sage das jetzt immer nicht jetzt kritisch grundsätzlich, aber da bin ich wahrscheinlich auch von meiner Indoktrinierung anders, nach dem Motto, eine normale, scheißblöde Drei-Zimmer-Wohnung, Berlin, München, Münster, Drei-Zimmer, 80 Quadratmeter, schlägt meiner Meinung nach von meinem Anlagehorizont definitiv jedes Mikroapartment. Auch wenn die Zahlen im Moment natürlich eine andere Sprache sprechen, da bin ich ja bei euch. Und das ist die Antipode zum Thema Wohnen geht immer, aber ich glaube, da werden ein paar in diesem Mikrosegment schon ein bisschen runterkommen.
Ja, aber ich mache ja hier meine Stadtwerte-Geschichte. Und die Geschichte, ihr kennt die, Berlin war alle Immobilien aggregiert, 2013 370 Milliarden Euro wert. Ich habe gesagt, die sind halt irgendwann 500 Milliarden und 2020 waren es 980 Milliarden. Ne? Allein durch Vervielfacher und Cashflow, also einfach fast verdreifacht. Jetzt sind wir irgendwie, ich sag mal, bei 800 Milliarden, aber von 370 auf 800 Milliarden nach einer Krise ist für eine Stadt gigantisch. Ne? Also unter diesen Gesichtspunkten. Und da komme ich zu den Mikro-Apartments. Die Frage ist wirklich, und wir sehen es im Büro, wir wissen nicht, wie wir als Gesellschaft ticken. Ne? Also in Mikro-Apartments können halt leider sowohl Senioren als auch junge Menschen gut leben, die einfach hohes Interesse an städtischem Leben haben. Und wer hat das? Ne? Wissen wir das?
Vielleicht noch ein Punkt, den die meisten völlig unterschätzen, vor allem bis zum ersten Mal machen. Es wurde ja in den letzten Jahren einiges gebaut, 400 Einheiten dort, 600 Einheiten dort, alles wertschätzend gemeint. Aber auf der anderen Seite werden natürlich in den nächsten Jahren die Hausverwalterkosten, wenn ich überhaupt einen finde, der es macht in der Dimension, werden explodieren. Das heißt, das frisst, glaube ich, viel mehr Rendite, als wenn ich nach 10 Jahren mal das Dach decken muss, jetzt mal lockerer Spruch irgendwo. Ja.
Echt, wie kommst du darauf?
Wie ich darauf komme? Dass du kaum noch Hausverwalter findest.
Ach so.
Pauschale meinst, Aussage erstmal, okay, ja, klar.
Fachkräfte
wegfallen. Gut, Fachkräftemangel, aber vor allem auch als zweiter, dritter Kostenblock. Wir sehen immer Energie und wir sehen immer natürlich den Kaufpreis und die monatliche Miete und Hypothek. Aber dieser kleine, nur die drin sind, sehen es ja im Prinzip nach dem Motto, scheiße, Hausverwaltung hat schon wieder erhöht aus dem und dem Grund. Deswegen, ich bin auf der einen Seite kein Freund von 400 Einheiten Apartment, als einer von, hatte so einen Anteil von ein paar Promille. Auf der anderen Seite ist es vielleicht mit einem 6-Parteien-Haushalt besser. Gute Frage, Preisfrage, weiß ich jetzt nicht. Ich sage ja nur, dass viele meiner mal strategisch eigentlich diese Hausverwalterkosten unterschätzen, was die nächsten Jahre dann noch an der Stellschraube kommt. Mir geht es jetzt im Einzelfall immer Haarspalterei zwischen, auch das frisst dann wieder die Rendite. Mhm. Und nicht jetzt, dass die Heizung oder Winterdienst machen, ganz banal, ja.
Ja, klar, diese ganzen Nebenkosten, ne, die da irgendwie auf dich zukommen, das ist alles schwer kalkulierbar. Was auch wieder dafür spricht, dass wir uns aus der Krise nicht raushangeln werden. Das ist genauso ein Privatanlegerproblem wie ein Profiproblem, ne? Ganz normal.
Ja, ja. Man hat ja doch gestern Abend wieder Zeit gehabt, kann man ja mal sagen. Und wir sind
Bahn
ja alles,
sei Dank.
Ja, Bahn sei Dank, genau. Auf jeden Fall, wir alle sind ja Kinder der Fondsindustrie geworden. Und vor 10 Jahren kamen die ETFs hoch und als Vergleich, der sicherlich ein bisschen hinkt auch, ja. Wir stehen am Vorabend die klassische Immobilienwirtschaft mit ihren Strukturen wird sich verändern in eine andere Richtung. Ich bleibe dabei in die REIT-Richtung, also mehr aktienorientiert, da bin ich bei deinem Thema wieder und gleichzeitig mit enorm vielen Bestandshaltern, die einfach zukaufen werden. Und zwar auch massiv zinsgetrieben, die für sich jetzt sagen, jetzt komme ich entweder A günstig ran oder ich kann mit diesen 3, irgendwas kann ich kalkulieren.
Ist ja auch wieder eine schöne Sache. Guckst du diese REITs global an? Also welche REITs, welche Strukturen gehen weiter? Echt? Oh, toll.
Nein, also jetzt nicht um Gottes Willen. Also ich bin dann, das machen die ja nur irre. Aber so Hongkong bin ich zeitlang gefolgt. USA natürlich zwangsweise. Mhm. Mein Gefängnis-REIT, ja.
Den REIT-Indizes oder Einzel?
Nee, schon Indizes, okay. Aber ja. Ab und zu poppt mal was hoch, ehrlicherweise. Mhm. Da kriegt man eben so auch mit, dass das Holz quasi ausging während der Pandemie in den USA, mal so nebenbei, ja. Aber grundsätzlich, da wird sich global betrachtet dynamisieren. Immer wichtig, nicht aus seiner eigenen Blase aus dem Schwarzwald argumentieren für einen REIT, sonst hätten wir ja schon lange einen, sondern global betrachtet ist es halt das schnellste Investmentwachstum für Wohnimmobilien.
Das finde ich ja schon interessant, weil ich bin ja auch gut befreundet mit Stefan Wohnewinkel, mit seiner CEOs, also das ist ja sein Business, also der hat wirklich mehrere Analysten dafür angestellt, die nur das machen. Ne? Und da sage ich, und da wird es dann wieder interessant.
Ne? Genau. Also nicht nur REITs generell, ne? Börsennotierte Immobiliengesellschaften,
Ich meine nebenbei, das ist jetzt unser Thema heute, aber das Thema Infrastruktur oder überhaupt Verteidigungsgeschichten, die werden ja meiner Meinung nach, kommen die beim Sondervermögen schon, aber das Kapital kommt eher aus diesen REIT-AG-Strukturen, meiner Meinung nach. Aber Private Equities ist eine andere Frage, aber grundsätzlich diese Kapitalisierung vom gesamten Immobilienmarkt hat ja Karl-Werner Schulte vor 20 Jahren schon oder 30 Jahren schon gepredigt im Prinzip. Ich glaube, das sind wir schon einen echt extremen Schritt weiter. Ja.
Das ist natürlich auch die, das Anlageziel, bei dem du die Erholung am schnellsten realisieren kannst, ja. Also das, wenn du dir die offenen Fonds anschaust, die werden wie oft alle 3 Monate bewertet. Also eine börsennotierte Gesellschaft hast du sekundengenau. Ne?
Wir hatten ja auch letztes Jahr, 2025, diese angeblich 100 Millionen, die BlackRock, eine Milliarde. Was war das?
Du meinst diesen Vonovia-Deal, oder?
Nee, also einfach Geld, hier den alternativen Finanzierer, FAP.
Ach so, ja.
Ich weiß nicht, was eigentlich mit dem Geld passiert ist. Ne? Also, wir haben es letztes Mal in so einer anderen Gruppe diskutiert. Und das war ja ein Investment, wo wir sagten, ach guck mal, auch das war auch wieder ein Signal für, da passiert jetzt wieder was. Und ist es eigentlich verreckt oder wissen wir es nur nicht, was passiert ist? Also man muss ja auch sagen, dass der Markt in dieser Hinsicht, Thomas, deutlich intransparenter wieder geworden ist. Früher hat man es rausgeblasen, was man für Investments gemacht hat. Heute sagen alle, ach Investment, da gucken wir mal nicht so genau drauf, ne?
Also ich habe eben ja Luft geholt und dachte, was will der geschätzte Herr Schulden jetzt wieder sagen mit seiner Milliarde irgendwo. Ich kam dann aber drauf, bei mir war nämlich das Aha-Erlebnis, als Goldman Sachs in die deutschen Reihenhäuser sich angeschaut hat. Also vor dem Hintergrund kommen aus dem großen Bild USA natürlich, Rental Houses. Und das ist eben auch so ein Thema. Ja, nehmen wir mal in Deutschland jemanden, der massiv in zu vermietende Reihenhäuser investiert hat als Global Player irgendwo. Und das alles unterstützt schon meiner Meinung nach ein bisschen die These, hört sich ja auch gern, dass das Thema kapitalisierter wird, als wir uns das vorstellen.
Das hat einen signifikanten Vorteil, ne? So Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, Doppelhaushälften zur Miete, die sind nicht von der Mietpreisbremse reguliert. Also das findet das schon eine interessante Anlageklasse. Ob man das jetzt institutionell, also wirklich im großen Stil aufziehen kann, keine Ahnung, wie die Nachfrageseite da aussieht. Aber die Angebotsseite ist übel gering in ganz Deutschland.
Aber wir sind weggekommen von der Zinsprognose. Ne? Wir sagen, ich sag weiter, bleibt schon so, wie es ist.
Ne, das schreiben wir uns mal auf. Ne? Wir machen das jetzt ganz immobilienmäßig. Wir nehmen eine Zeitkapsel, da graben wir das ein. Und dann holen wir es in 3-4 Monaten vielleicht wieder raus oder schauen wir mal am Ende des Jahres.
In 3-4 Jahren vielleicht mal gucken, ja. Aber trotzdem würde ich nochmal meine These unterstützen, dass wir nur den Fetischfokus nur auf das Thema Zinsen richten. Du hast ja das Thema Geopolitik angesprochen. Ich hade ja auch damit, ja. Was ist sicher, was ist unsicher, was passiert jetzt im Prinzip? Auf der anderen Seite sind wir drei hier, also 2,5 Kinder des Kalten Krieges. Die Kriegsgefahr war irgendwo da und wir haben es auf dem Straßenbild, aber überall Amerikaner oder Kanadier, die über uns geflogen gesehen, haben wir völlig verdrängt und ich habe es ja mal letztes Mal erzählt. Meine Töchter haben zum ersten Mal vor ein paar Monaten einen Überschallknall gehört, ja. Damit bin ich groß geworden als kleiner Thomas, weil die Kanadier immer eingeflogen sind, ja. Und heute tun wir uns schwer zu akzeptieren. Taiwan kommt unsere ganzen Chips her. Der Chinese will da was, wo wir gar nicht verstehen, so eine Insel da haben, ja. Der Trump entführt irgendwie Grönland und das sind, glaube ich, Mechanismen, die werden viel stärker meiner Meinung nach die Kapitalmärkte verändern. Und man kann die philosophische Frage stellen, wer beeinflusst noch wen am Schluss?
Was ist denn der Unterschied zum Kalten Krieg und heute? Also an vielen Stellen ist es ein Kalter Krieg.
Ja. Das war aber ein Rüstungswettkampf noch. Und jetzt sind wir einfach schwach in Europa. Und das ist schon
in Europa ja, aber der Rüstungswettbewerb international, der schreitet ja massiv vor.
Ja, genau. Okay, wenig Unterschied. Am Ende ist alles gleich. Und jetzt, ich hatte eigentlich das Mikro genommen, um irgendwas Tolles zu sagen, aber wir sind auch am Ende, oder?
wir sind am Ende, hoffen wir es mal nicht. Es ist ja erst Jahresbeginn, aber mit der Folge sind wir am Ende. Eure Prognose ist hiermit aufgeschrieben, wird sich nicht so viel ändern dieses Jahr.
Gut. Wir werden sie wieder rausgraben.
Wir zwei werden kein Kurzwochenende buchen irgendwo, damit wir mal flüchten am Freitagmittag, wenn das morgens rausgeschossen wird, auf LinkedIn und Co., ja, genau.
Super, vielen Dank, lieber Hausmeister.
Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit der Berliner Podcast-Agentur NextGen Podcast produziert.